also das, was wir gedacht haben, was wir als Europäische Union eigentlich auf so einer Insel der Glückseligkeit wohnen im Paradies und uns eher um die Probleme der anderen kümmern müssen irgendwann mal, ist ein völliger Fehlschuss gewesen. Wir müssen uns jetzt um unsere eigenen Probleme kümmern. Wir müssen unseren eigenen Platz in der Welt finden, in einer Welt, in der wir immer unwichtiger werden, relativ gesehen. Wir werden immer weniger, die anderen werden immer mehr. Wir werden immer ärmer, die anderen werden immer reicher, beziehungsweise haben einen immer größeren Anteil an Global Output and Production. Über meinem Bett stand ein Spruch an der Wand und bei allen anderen Schülern auch: The only thing needed for evil to triumph is for good men to sit down and do nothing, Edmund Burke. Also das Einzige, was der Teufel zum Gewinnen braucht, ist, dass die Guten sich hinsetzen und nichts tun.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Bartriesen gehen, möchte ich gerne unseren heutigen Gast vorstellen. Dr. Benedikt Franke ist Chief Executive Officer der Münchner Sicherheitskonferenz, dem weltweit führenden Forum für Debatten zu internationaler Sicherheitspolitik. Normalerweise lockt die jährliche Hauptveranstaltung über 450 hochrangige Entscheidungsträger und prominente Meinungsführer aus der ganzen Welt nach München. Darunter zahlreiche Staatsoberhäupter, Minister, Führungspersönlichkeiten von internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen sowie führende Vertreter aus Wirtschaft, Medien, Forschung und Zivilgesellschaft. Aufgrund der Pandemie kann die Münchner Sicherheitskonferenz natürlich nicht zum gewohnten Termin stattfinden. Doch die Organisatoren haben sich etwas einfallen lassen. Und genau darüber möchte ich heute mit Benedikt Franke sprechen. Ein Gespräch über Diplomatie und Sicherheitspolitik in Zeiten der Pandemie, über neue Formate und die Rolle Europas auf der Weltbühne. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Benedikt, schön, dass du hier bist.
Tausend Dank, dass ich hier sein darf.
Für euch gerade ja auch eine spannende Zeit, natürlich ungewohnte Zeit auch für euch, aber vor allem gerade jetzt, diese Woche, kommt ja ein virtuelles großes Event von euch, was wir auch im Fernsehen sehen dürfen. Wie kam es dazu und was erwartet uns da eigentlich?
Also es ist ja tatsächlich so, dass für Veranstaltungsorganisatoren wie uns das gerade keine ganz leichten Zeiten sind. Und wir haben uns ganz genau angeguckt, was andere wie das Weltwirtschaftsforum, das Paris Peace Forum und so weiter machen und sind zu dem Schluss gekommen, dass das, was die Münchner Sicherheitskonferenz einzigartig macht, diese persönlichen Begegnungen, das ungezwungene Miteinander, das direkte Netzwerken in einem reinen Online-Event einfach nicht abzubilden sind. Deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, schon vor einem knappen Jahr, dass wir selbstverständlich machen wir, so wie alle anderen Organisationen in unserem Feld, virtuelle runde Tische und sonstige Formate, die online genauso gut funktionieren wie offline. Aber wir werden mit Sicherheit keine digitale Münchner Sicherheitskonferenz, keine Hauptkonferenz machen. Die würde einfach null Policy Relevance, wie man bei uns sagt, keine politische Relevanz aufbringen. Und ich glaube, selbst wenn man sich anschaut, was beim Weltwirtschaftsforum, die ja letzte Woche ihre Veranstaltung gemacht haben, das ist sofort verhallt. Und wenn man das nur im Internet macht, sind wir der Meinung, schön und gut, das beschäftigt alle. Man kann unglaublich viel Geld in irgendwelche Gimmicks stecken. Aber was am Ende an Real-World-Impact rauskommt, ist sehr überschaubar. Deswegen haben wir uns gedacht, wenn das sehr überschaubar ist, dann gehen wir doch den komplett entgegengesetzten Weg und machen mal eine Fernsehshow. Weil die schauen dann zumindest sehr viele Leute. Und es ist einfacher, Stücke aus einer Fernsehproduktion rauszunehmen und die auf anderen Medien zu verteilen, als etwas aus dem Internet ins Fernsehen zu übertragen. Da gibt es 100.000 Gründe, die ich mir alle habe erklären lassen, aber ich bin jetzt auch überzeugt, dass wir mit einer Fernsehproduktion, die selbstverständlich dann auch live im Internet läuft, aber eben nicht andersrum, etwas im Internet ins Fernsehen zu bringen, da am kommenden Freitag relativ große Wellen schlagen werden. Grundidee ist, unsere Aktivitäten für dieses Jahr mit einer Live-Sendung, einer Live-Schalte aus dem leeren Festsaal des Hotel Bayerischen Hofs, unserer geliebten Heimat in München, zu beginnen. mit einer Diskussion zu den transatlantischen Beziehungen und wie die uns helfen können, globale Themen anzugehen, wie natürlich Covid-19, die Corona-Pandemie, aber auch Klimawandel, Arms Control, Rüstungskontrolle und so weiter und so fort. Und das wollen wir dann als Aufhänger nutzen über die nächsten Monate, bis die Münchner Sicherheitskonferenz dann wieder in Person stattfinden kann, zu überbrücken. Und das bedeutet am 19. Februar am Nachmittag eine ziemlich beeindruckende Show mit vielen Persönlichkeiten, bekannt aus Film und Funk, wie der Bundeskanzlerin, dem UN-Generalsekretär, dem NATO-Generalsekretär, dem WHO-Generaldirektor, Bill Gates, John Kerry, und für die amerikanische Seite haben wir dann auch noch eine Überraschung an Bord.
Klingt ja spannend. Also wie du schon sagst, wir Veranstalter, ich zähle mich da mal dazu mit 48 Forward, werden ja alle so ein bisschen auch zum Medienunternehmen durch diese Pandemie. Hätte davor auch schon ein Stück weit Sinn gemacht für uns alle. Haben wir ja auch alle, glaube ich, so ein Stück weit schon gemacht. Aber natürlich durch die Pandemie denken wir noch viel mehr in Formaten und das macht auch Sinn. Aber wie du richtig sagst, dieses persönliche Miteinander, diesen Austausch, diese teilweise auch Zufallsbekanntschaften, die man auf solchen Veranstaltungen hat, weil man irgendwie in den anderen hineinläuft oder zufällig beim Essen nebeneinander sitzt oder wie auch immer, die kann man natürlich virtuell nur sehr, sehr schwer bis gar nicht ersetzen. Und deshalb, wie siehst du das momentan eigentlich auch gerade in dem Themengebiet, in dem ihr unterwegs seid? Fehlt dieser persönliche Austausch der Leute miteinander auch? Also dieses, was über Zoom-Konferenzen und ähnliche Videokonferenzen hinausgeht, dieses Zusammenkommen, einfach mal an dem Tisch sitzen und sich auch sehen können?
Also ich glaube, das geht uns allen so, das fehlt auf alle Fälle. Man hat gemerkt, dass es vielleicht nicht jede Dienstreise gebraucht hat und dass vielleicht die Trips über den großen Teich auch bequem von zu Hause hätten abgewickelt werden können. Aber ich glaube, dass insbesondere in unserem Bereich der internationalen Diplomatie vieles im persönlichen Gespräch und vor allem in längeren Begegnungen, dass man 2-3 Mal am Tag miteinander redet, dass man abends gemeinsam essen geht, dass man auch mal außerhalb der offiziellen Tagungspunkte miteinander redet, geregelt werden kann und muss. Und von daher freue ich mich auf die Rückkehr zur Normalität, also zumindest in unserem Sektor an der Stelle, weil ich auch das Gefühl habe, dass viel hinten runterfällt, dass wir Themen übersehen, über die man ungern virtuell spricht, dass es auch nicht jeder in der Welt kann Zoom bedienen. Und wenn wir uns mit der Situation im Sudan oder im Jemen oder in Syrien beschäftigen, dann ist es umso schwerer plötzlich, vor allem Mitglieder der Zivilgesellschaft mit einzubeziehen. Dazu muss man vor Ort sein. Und die Münchner Sicherheitskonferenz, ja, seit knapp 60 Jahren, wir sind ja nicht nur in München, sondern wir reisen um die Welt. Wir machen Veranstaltungen vor den Pyramiden, genauso wie in der Wüste von Katar oder am Weißen Haus, in Abuja, in Nigeria oder sonst wo. Das fehlt der Organisation und ich glaube ganz besonders, dass es der internationalen Diplomatie fehlt, weil einfach wichtige Gespräche, die gebraucht werden, nicht stattfinden und immer wieder verschoben werden. Also wie gesagt, ich glaube, wir werden ein Bounce Back sehen in unserem Feld. Sicherlich nicht zum Level, das davor war. Zoom, Teams, WebEx werden uns erhalten bleiben und müssen wir auch weiterhin nutzen. Gibt uns ja auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, Leute anzubinden, die auch nicht reisen könnten. Das also ist ja der Vorteil an der Sache. Aber wir gehen stark davon aus, dass wir sehr bald, wenn die Pandemie vorbei ist, knock on wood, dann wieder mit unseren Reiseaktivitäten und unseren internationalen Aktivitäten beginnen werden.
Du hast gerade schon von Themen gesprochen, die so ein bisschen hinten runterfallen. Ja, nicht nur deshalb, weil man gerade nicht so gut zusammenkommen kann, sondern ja auch ein Stück weit deshalb, weil dieses eine Thema, nämlich Covid-19, uns quasi nonstop beschäftigt und alle in Atem hält. Wie groß ist denn auch die Gefahr dadurch, gerade wenn es um Sicherheitspolitik und um Diplomatie geht, wie groß ist da auch die Gefahr, dass da Brandherde wieder anschwillen, Themen wieder hochkochen, die man vielleicht davor mit viel Diplomatie und viel Miteinander zumindest mal unter Kontrolle gehalten hat, dass die wieder hochkochen?
Ich glaube, die Gefahr ist extrem groß. Das ist, wir nennen das Crowding-out-Problem. Also die Pandemie und die zunehmende Komplexität, die Verknüpfung von Themen mit der Pandemie und neuen Verknüpfungen untereinander macht es immer schwieriger für Leute, den Überblick zu behalten und immer schwieriger für Medienschaffende, Interesse für gewisse Nischenthemen zu generieren. Und ich frage, da kann man ganz offen in die Runde fragen, wann haben die werten Hörer dieses Podcasts denn das letzte Mal was zu Libyen gehört? Wie schaut es eigentlich auf der Krim aus? Wir hören, wenn es ganz gut läuft, alle paar Wochen mal aus Syrien, da ist der Krieg nicht zu Ende. Wir hören alle paar Wochen mal aus Jemen, auch da ist der Krieg nicht zu Ende. Am Horn of Afrika, also im ostafrikanischen Horn, ist auch nicht alles gut. In Somalia geht's drunter und drüber. In Äthiopien herrscht quasi Bürgerkrieg im Norden. Das haben viele Leute nicht mehr auf dem Schirm. Und zwar nicht, weil es sie nicht interessiert, sondern weil tatsächlich die Pandemie alles andere überlagert. Wir glauben und haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz dazu auch einen relativ guten und erfolgreichen Report veröffentlicht vor kurzem, den Poly-Pandemie-Report, dass in dieser Pandemie und in dem Crowding-out aber auch eine Chance liegt. Eine Chance, Themen neu anzugehen, eine Chance, Themen anders anzugehen, Themen zu verknüpfen, die vorher nicht verknüpft waren. Zum Beispiel jetzt Gesundheit, Sicherheit und Klimawandel, Migration und Gesundheitssicherheit, Stabilität in Konfliktsituationen, Gesundheitssicherheit, Migration und Klimawandel. Also man kann gegebenenfalls Cluster bilden und die versuchen, gemeinsam zu lösen, als immer nur in immer komplexer werdenden Kleinproblemen und dann auch immer komplexer werdenden kleinteiligen Lösungsansätzen zu denken.
Thema, was ja bei euch auch in den letzten Jahren immer größer wurde, ist das Thema Technologie und Cybersecurity. 2020 war ja auch Mark Zuckerberg bei euch. Das heißt, man sieht ja auch da, die Themen wachsen immer näher zusammen und auf einmal stehen Sachen auf der Agenda, die hätte man vor 10 Jahren vielleicht noch gar nicht so richtig gesehen. Gerade auch durch die Pandemie und durch diese Beschleunigung der technologischen Entwicklung und der Digitalisierung dadurch auch, werden diese Themen, also gerade Technologie und Cybersecurity, auch immer wichtiger, oder?
Auf alle Fälle. Wir haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Wir haben als einer der ersten vor über 10 Jahren geschrien, hey, Cybersecurity ist wichtig. Das ist nicht nur wichtig für irgendwie einen Chief Security Officer oder Chief Information Officer in irgendwelchen obskuren Unternehmen, sondern das ist wichtig für Staats- und Regierungschefs und Verteidigungsminister und Außenminister. Ich glaube, das haben mittlerweile alle kapiert. Wir sehen unsere Rolle jetzt eher in der Notwendigkeit, geopolitische Themen zurück in Technologiediskussionen zu bringen. Ich meine, wie ärgerlich ist denn das 5G-Desaster, wenn man mal drüber nachdenkt, dass das über ein Jahrzehnt war diese Thematik 5G allen bekannt. Keiner hat sich drum gekümmert und dann standen wir im Westen, in der transatlantischen Allianz, wie die letzten Deppen da. Und wer garantiert mir denn gerade, dass wir bei 6G, 7G, 8G nicht wieder wie die letzten Deppen dastehen? Stimmen wir uns da eigentlich auf Ebene der Staats- und Regierungschefs mal ab? Gibt es einen transatlantischen Ansatz zu solchen Themen? Super spannende Frage. Auch, dass wir alle unabhängig voneinander an gewissen Dingen forschen, wie Quantum Technology, also den Quantencomputern, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Die Chinesen haben einen riesen Vorsprung und kaufen uns den Schneid ab. Und das wissen auch viele. Wir können ganz viele unserer Verschlüsselungssysteme und die Arten, wie wir unsere kritische Infrastruktur in Deutschland, in Europa und im Westen generell schützen, nicht mehr aufrechterhalten, wenn die bösen Jungs den Quantencomputer zuerst haben und nicht die guten. Warum arbeiten wir denn dann nicht noch konkreter zusammen und was sind die Pläne? Also das ist ein Teil unserer Technologieaktivitäten. Und dann selbstverständlich auch so Fragen der Governance of Technology. Also wie gehen wir denn in Zukunft mit Artificial Intelligence zum Beispiel im Krieg um? Muss das ähnlich reguliert werden wie der Einsatz von Nuklearwaffen oder die Drohnenthematik, die schwappt ja gerade mal wieder durchs Dorf sozusagen? Das sind extrem spannende Themen. Wie gehen wir denn zum Beispiel in Zukunft mit strategischen Innovationsallianzen zwischen Unternehmen um oder Wie steht's um die digitale Souveränität Europas? Also ist es für uns ein Problem, dass wir alle Google, Facebook und so weiter benutzen? Oder sind wir damit eigentlich ganz okay? Wollen wir European Champions haben? Also ein europäisches Google oder ein europäisches Facebook? Macht sowas überhaupt Sinn? Was müsste eigentlich dafür geschehen und was müssten die Regierungen machen, um auch mal einen europäischen Technologieriesen zu schaffen? Wie stimmen wir uns auch da wieder über den Atlantik hin ab, damit das dort nicht als Angriff und als Vertrauensverlust gewertet wird? Super spannende Themen. Ich könnte, das merkst du schon, wahrscheinlich, ich könnte stundenlang weiter drüber reden, wie wichtig Technologien und vor allem disruptive Technologien für unseren Bereich der internationalen Diplomatie und der Außen- und Sicherheitspolitik sind. Es wird nämlich Zeit, dass wir auch mal langsam über die grauen Nashörner, nennen wir sie immer, reden. Also die Themen, die wir seit langem kommen sehen, uns trotzdem als Thema immer wieder vor uns herschieben. Seit wann reden wir denn über Election Hacking? Seit wann reden wir über Trolls? Es kann doch gar nicht sein, dass wir im Westen die Regeln machen. Das tun wir dadurch, dass wir Facebook und so weiter regulieren. Aber es nicht schaffen, seit, ich glaube, 7 Jahren das Thema Trollfabriken zu regeln. Das wäre doch so einfach. Vielleicht stelle ich mir jetzt hier auch einfacher vor, aber es ist etwas, das uns als Münchner Sicherheitskonferenz massiv unter den Nägeln brennt. Und deswegen sind wir auch so froh und so stolz, dass ich solche Personen wie Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, die Chefs von Microsoft und Cisco und all den anderen großen Technologiefirmen regelmäßig auch bei uns einbringen. Und zwar nicht mit dem Werbeansatz. Also man muss ja bei uns auf der Konferenz jetzt nicht für Facebook werben, sondern da geht es eher um den staatsphilosophischen, den strategischen Ansatz. Wie gehen wir mit dem Thema um, dass unsere Gegner, unsere Wettbewerber, unsere Rivalen Technologie nutzen, die von uns kommt, die auf unseren Regeln basiert und sie drehen es gegen uns. Das sind doch eigentlich Themen, die dürften so nicht jahrelang, gar jahrzehntelang auf der Agenda sein, die müsste doch mal irgendjemand abräumen. Und wir versuchen bei dem Abräumen an kleinerer Stelle mitzuhelfen.
Ja, gerade die Technologiethemen, gerade AI, du hast es gerade schon angesprochen, ist natürlich ein super spannendes Thema, weil früher war es ja relativ klar, wer irgendwie Macht hat. Also wenn wir jetzt gerade diese Themen wie nukleare Waffen anschauen, das kann ich mir jetzt mal nicht eben irgendwie selber zusammenschustern. Also zumindest nicht ohne erheblichen Aufwand und ohne, dass ich dabei irgendwie gesehen werde. Bei AI sieht die Welt aber schon anders aus. Also ich kann eigentlich jeder, der irgendwie weiß, wie die Technologie funktioniert, wie ich sowas programmieren kann, wie ich die Rechenleistung am Ende irgendwie hinbekomme. Der Zugang dazu ist weder reguliert, noch ist es super transparent, wenn jetzt jemand sagt, er baut sich irgendwo ein Rechenzentrum hin, weil ob der jetzt damit was Friedliches macht oder was Böses im Schilde führt, kann ich ja erstmal gar nicht unterscheiden. Also die Regulierung von solchen Technologien ist ein Thema, was wir eigentlich, du sagst es schon vor 5 bis 10 Jahren uns mal hätten anschauen sollen, intensiver anschauen sollen. Und jetzt rennt uns eigentlich so ein Stück weit die Zeit davon, um da noch irgendwie was hinzubekommen, was auch international dann funktioniert. Weil selbst wenn jetzt Europa sagen würde, naja, wir nutzen AI, aber nur für gute Zwecke, und dann sitzt aber irgendwo am anderen Ende der Welt irgendjemand und sagt, nee, also mir ist das eigentlich relativ egal, und solange der Zugriff auf alle Netze hat, schwierig. Bereit siehst du denn da die EU, aus sich mal wirklich mit diesen Themen zu beschäftigen? Weil ich eine kurze Anekdote erzählen, aber vorhin schon erzählt, ich turne im März normalerweise immer viel in den USA rum. Vor 2 Jahren mich mal lange zusammengesetzt mit dem ehemaligen Staatspräsidenten von Estland, weil er gerade in Stanford war und ich ihn besucht habe und wir auch einen langen Podcast aufgenommen haben. Und er dann auch gemeint hat, naja, wir als Esten würden ja quasi gerne den anderen so ein bisschen helfen bei der Technologie, zumindest bei den Themen, die wir irgendwie halbwegs verstanden haben. Aber dafür muss ja auch die politische Bereitschaft in den anderen Ländern da sein. Merkst du, dass sich da vielleicht auch gerade in den letzten 2 Jahren, vielleicht auch durch die Pandemie, so ein bisschen die Bereitschaft verändert hat, da auch wirklich mal ranzugehen an die Themen?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Also ich kenne Thomas Ilves, den ehemaligen Staatspräsidenten, natürlich auch. Und der sitzt übrigens auch in unserem Beirat, weil er für einen Staatspräsidenten ein bewundernswerter Techie ist,
ja,
der sich wirklich mit technischen Themen auskennt und einer der wenigen Menschen ist, die beides können. Also die Politik auf oberstem Level gemacht haben und die aber auch wissen, wovon sie technisch reden. Der würde die Frage jetzt wahrscheinlich ganz anders beantworten als ich, aber mein Gefühl ist, dass es nicht nur die Pandemie ist, die Bereitschaft der Europäischen Union, sich intensiv und vor allem strategisch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, beeinflusst hat, sondern vor allem ein stärkeres Bewusstsein a. der eigenen Verantwortung, b. der Erwartung der europäischen Bevölkerung, dass die Europäische Union einen klaren Mehrwert liefert, c. der Verwundbarkeit der Europäischen Union. Also man muss sich mal vorstellen, dass vor 15 Jahren sind wir der Meinung gewesen, Europa ist von einem Ring von Freunden umgeben. Mittlerweile ist es eher ein Ring von Feuer. Es brennt an allen Ecken und Enden, in Nordafrika, den arabischen Regionen, die Geschichte zwischen Griechenland und der Türkei, die Situation auf dem Balkan mit Ungarn und Polen und dann vor allem Russland. Ist auch nicht alles im Lot. Also das, was wir gedacht haben, was wir als Europäische Union eigentlich auf so einer Insel der Glückseligkeit wohnen im Paradies und uns eher um die Probleme der anderen kümmern müssen irgendwann mal, ist ein völliger Fehlschuss gewesen. Wir müssen uns jetzt um unsere eigenen Probleme kümmern. Wir müssen unseren eigenen Platz in der Welt finden, in einer Welt, in der wir immer unwichtiger werden, relativ gesehen. Wir werden immer weniger, die anderen werden immer mehr. Wir werden immer ärmer, die anderen werden immer reicher, beziehungsweise haben einen immer größeren Anteil an Global Output and Production. Wir müssen uns langsam wirklich zusammenreißen. Und ich habe sowas mal in dem Buch den Machiavelli-Moment genannt. Also das ist der Moment, in dem eine Republik versteht, dass es jetzt bald zu spät ist, dass man auseinanderbricht. Und da waren natürlich Trump und Brexit waren da noch Katalysatoren, die dafür gesorgt haben. Und ich glaube, man sieht, dass immer mehr in der Europäischen Union verstanden haben, dass jetzt zählt, jetzt müssen wir was machen. Und ich verstehe total, wenn unsere Mitbürger auf der Straße manchmal die EU für so ein Moloch halten, der nicht liefert und warum geben wir uns überhaupt die Mühe und Deutschland zahlt da nur ein und kriegt wenig zurück. Ich glaube, die EU, die Institutionen der EU und unsere Politiker haben verstanden, dass sie den Nutzen der Europäischen Union noch klarer rausstellen müssen. Mein Argument ist immer, hätten wir das in England getan, in Großbritannien, dann hätte es keinen Brexit gegeben, weil dann hätten die alle gewusst, dass sie plötzlich nicht mehr ihre Ferienhäuser in Spanien haben können und dass es jetzt plötzlich Zölle gibt. Ich würde immer noch behaupten, das wussten 50-60% der Leute, die für den Brexit gestimmt haben, überhaupt nicht, was eigentlich die EU ihnen an Nutzen gebracht hat. Und damit zukünftige Brexits verhindert werden, hat man beschlossen, wir müssen den Nutzen der EU betonen und das insbesondere auch, indem die EU ein ernstzunehmender globaler Akteur wird, der auch die Probleme, die die Bevölkerung umtreibt, Migration, organisierte Kriminalität, Bedrohung durch Russland, China, Systemkonflikt, angehen und lösen kann. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ja, Bereitschaft, strategisch über Technologie nachzudenken, wächst. Ja, Bereitschaft, auch über die notwendigen Mehrausgaben für Verteidigung und eine koordinierte Außenpolitik wächst auch. Ich würde behaupten, wir haben jetzt diesen Machiavelli-Moment. Alles, was ich sehe, deutet darauf hin, dass ihn unsere Politiker auch sehr gut nutzen. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass auch nach der Bundestagswahl und den ganzen anderen Wahlen, die in Europa in näherer Zukunft stattfinden, dass EU-freundliche Regierungen an die Macht kommen oder an der Macht bleiben und wir diesen Moment nicht ungenutzt verstreichen lassen. Weil ansonsten stellt sich doch wirklich mal die Italien oder andere die Frage, why? Also warum machen wir diesen Wahnsinn mit, wenn wir gefühlt so wenig rausbekommen? In der Realität bekommen alle Länder extrem viel raus. Ich bin der größte Fan der Europäischen Union. und hoffe einfach nur, wir verkaufen uns besser in Zukunft.
Jetzt haben wir ja beide vorhin schon festgestellt, dass wir so eine gewisse Verbindung zu den Nordics auch haben. Ich stelle mir oft die Frage, warum tun wir uns eigentlich innerhalb der EU oft so schwer, Dinge voneinander zu lernen? Also wenn ich mir anschaue, was Finnland in Sachen Bildung macht, was Finnland auch tatsächlich in der Verjüngung ihres politischen Personals macht, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, und da auch tatsächlich die Leute motiviert, überhaupt in die Politik zu gehen und so weiter. Also warum haben wir da eigentlich, also man muss ja auch fast sagen, wir haben ja wirklich so ein Nord-Süd-Gefälle in vielen, vielen Themen. Warum lernen wir da nicht mehr voneinander?
Also ich glaube, das Nord-Süd-Gefälle wird jetzt noch offensichtlicher, als es eh schon war, wenn Berlusconi zurück auf die politische Bühne stürmt. Der ist ja gefühlt 400 Jahre alt. Und dann hat man natürlich die junge und sehr fähige finnische Ministerpräsidentin. Die Frage, warum wir nicht mehr voneinander lernen, ich wünschte, ich könnte sie beantworten. Das treibt mich seit Jahren um. Das treibt uns übrigens bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch um, wo wir natürlich immer gucken, gab es so ein Problem schon mal und wie sind das andere angegangen und können wir davon was lernen und lässt sich von Friedensverhandlung A vielleicht auf Friedensverhandlung B schließen? Das scheint ein institutionalisiertes Problem zu sein. Also es passiert ja Gott sei Dank immer mehr. Hier in München gibt es jetzt zum Beispiel die Werbung der Stadt München. Was können wir von Tallinn lernen? Was können wir von Palermo lernen? Ich bin völlig erstaunt gewesen, dass wir von Palermo irgendwas lernen können. Aber wenn die Bereitschaft wächst und vor allem der Ehrgeiz, Dinge zu übernehmen und vielleicht in der Entwicklungswissenschaft heißt es ja Leapfrogging, also den Froschsprung auf Deutsch wahrscheinlich, dass man einfach Entwicklungsschritte überspringt, dass unsere öffentliche Verwaltung so digitalisiert wird, wie es die Esten seit 10 Jahren auf dem Schirm haben, dann wird es uns besser gehen. Und ich habe auch hier wieder die Hoffnung, dass die EU als Sammelbecken, als Koordinator von guten Ideen fungiert und Best Practices zwischen den Mitgliedstaaten austauscht. Da gibt es dann immer wieder das politische Problem, oh Gott, ich kann doch nicht zugeben, dass ich irgendwas nicht gut mache und es mir bei den anderen abschauen. Aber wenn das durch die neutrale, in Anführungszeichen, Plattform der Europäischen Union ginge, hätte man wieder einen klaren Mehrwert für die Mitgliedstaaten. Und wir sehen das ja zum Beispiel bei der WHO gerade, ganz fantastisch. WHO wird massiv unterschätzt. Ja, klar, wir haben jetzt eine globale Seuche, eine Pandemie, die uns alle den letzten Nerv kostet und viel zu viele Leute das Leben. Die WHO kann also nicht perfekt funktioniert haben, ist ein Argument. Die hat aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten extrem gut funktioniert. Und eine Sache, die macht gerade, ist sich anschauen, was funktioniert denn bei dem Mitgliedsland A in der Pandemiebekämpfung und kann ich das allen anderen auch empfehlen? Das tun die ständig. Die Länder wollen es nur sehr selten hören. Weil sie dann sagen, ja, das ist ja schön und gut, dass das in Vietnam funktioniert hat, aber Deutschland ist halt anders. Das ist dann immer so die erste Verteidigungslinie. Dann wird auf den Föderalismus hingewiesen, dann wird auf ein unterschiedliches Kulturverständnis hingewiesen, dann auf unterschiedliche technologische Möglichkeiten. Und so wird das sehr schnell kaputt geredet. Ich gebe gerne zu, dass nicht jede Lösung zu jedem Problem überall sonst replizierbar ist. Aber ich wünschte mir, wir würden öfter auf die Vereinten Nationen hören, die Best Practices sammeln, auf solche Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation. Und wie ich wünschte mir auch, die Europäische Union würde es als zentrale Aufgabe verstehen, sich anzuschauen, was funktioniert wo und was kann man anderen Ländern empfehlen. Das haben wir natürlich noch, das muss man auch fairerweise noch sagen, natürlich in unterschiedlichen Ländern, A, unterschiedliche politische Systeme, dann auch unterschiedliche politische Konstellationen, so dass man vielleicht einen eher sozialdemokratischen Lösungsansatz, der super funktioniert hat, einem konservativen oder konservativ geführten Land wahrscheinlich eher weniger ans Herz legen kann. Aber ganz ehrlich, ich würde es trotzdem versuchen.
Wie ist bei dir eigentlich diese unüberhörbare Leidenschaft für internationale Beziehungen, für Politik, für all diese Themen, über die wir gerade sprechen, entstanden?
Also ich bin in England zur Schule gegangen und aus der Schule, auf der ich war, da hieß es immer, also entweder man Mönch oder General oder Diplomat. Und bei mir, ich erinnere mich noch ganz gut, über meinem Bett stand ein Spruch an der Wand und bei allen anderen Schülern auch. The only thing needed for evil to triumph is for good men to sit down and do nothing. Edmund Burke. Also das Einzige, was der Teufel zum Gewinnen braucht, ist, dass die Guten sich hinsetzen und nichts tun. Und das wurde einem richtig eingedrückt. Dann habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich zur Bundeswehr. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Deswegen habe ich verlängert. Und da habe ich dann auch, da war dann 9-11, also der Fall der Twin Towers. Und das nimmt einen natürlich da total mit. Zu dem Zeitpunkt war ich Soldat. Und mir gedacht, boah, das ist wirklich ein extrem spannendes Thema. Ich möchte mehr da machen. Da habe ich Philosophie, Politik studiert und hatte dann einfach Blut geleckt. Ich wollte mehr wissen, habe dann in den USA und Italien strategische Studien, also politische Strategie studiert, war immer noch ganz heiß und bin dann nach Cambridge, da habe ich dann zu Afrikanistik promoviert und wollte unbedingt also in diese Welt der Vereinten Nationen. Ja, und dann bin ich Kofi Annan über den Weg gelaufen und er mir und wir haben uns ganz gut verstanden und ich habe dann als Redenschreiber angefangen und habe mich da so weiterentwickelt und wenn man einmal so einen Menschen wie Kofi Annan lange begleitet, und ich habe ihn dann jahrelang begleitet, dessen Begeisterung für die Möglichkeiten von Diplomatie, für die Notwendigkeit für Diplomatie und für das, sagen wir mal, den Wert des Versuchens, den hat er mir einfach eingeimpft und den habe ich dann auch mit in meine Aufgaben in München getragen und bin ihn nicht mehr losgeworden und glaube, dass wir mit der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt sicher nicht, sagen wir mal, die Welt verändern, aber wir leisten im Kleinen hier und dort immer wieder wertvolle Beiträge. Wir bringen Leute zusammen, die sonst nicht zusammengekommen wären. Bei uns werden Unterhaltungen geführt, die sonst nicht stattfinden und es gibt einem ein Gefühl der inneren Befriedigung. Und gleichzeitig ein Hunger, ein Appetit auf noch mehr. Wenn das jetzt geklappt hat mit, was weiß ich, ein Beispiel Armenien und Aserbaidschan, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Beste, weil das dann jetzt vor kurzem ja im Krieg geendet ist. Aber wenn einem das gelingt, Leute zusammenzubringen, die normalerweise nicht miteinander reden, das macht süchtig. Das will man immer weiter probieren. Und deswegen ist die Münchner Sicherheitskonferenz auch so gewachsen über die letzten Jahre. Weil wir dem, leider Gottes, den Bedarf sehen, weil Krieg und Frieden ein Wachstumsmarkt ist. Und weil wir das Gefühl haben, wir tragen was bei. Deswegen ist diese Mannschaft auch so grandios, die wir haben. Ich sage es immer ganz gern, Durchschnittsalter 29. Also wir fühlen uns hier mit Gin und Tonic sehr wohl. Alle noch jung genug, um idealistisch sein zu dürfen und ich finde, sein zu müssen. Und es macht Spaß mit diesem Team unter der Führung von Botschafter Ischinger. Der ist jetzt nicht 29, aber der ist auch für einen deutschen Diplomaten. Und ich hoffe, er hört sich diesen Podcast an. Ein extrem cooler, jung gebliebener, dynamischer, mutiger Diplomat. Und in dem Team auf Weltniveau, wir sind gerade wieder zur besten Konferenz der Welt gewählt worden, agieren zu dürfen, macht einen jeden Tag high und lässt uns Wunderbares aufstellen.
Für diejenigen, die jetzt vielleicht schon oft von der Münchner Sicherheitskonferenz gehört haben, aber vielleicht nicht so ein richtiges Gefühl für die Dimensionen dieser Veranstaltung haben, kannst du vielleicht den Leuten so ein Gefühl dafür geben, wie viele Leute habt ihr da eigentlich jedes Jahr da und wie groß ist das Ganze eigentlich?
Ja, da kann ich, wenn mir kurz ein Werbeblock erlaubt ist, kann ich auf einen grandiosen Behind-the-Scenes-Film hinweisen, den wir auch gemeinsam mit unserem Partner YouTube mal gedreht haben. Da habe ich ein paar YouTuber durch die Münchner Sicherheitskonferenz geführt und so ein paar Sachen erklärt. Also grundsätzlich, die Münchner Sicherheitskonferenz hat genau ein Ziel. Wir wollen die weltbeste Plattform für den außen- und sicherheitspolitischen Dialog sein. Wir wollen Leute aus ihren Blasen, aus ihrer Comfortzone rausnehmen, sie 2,5, 3 Tage im Bayerischen Hof zusammensperren und hoffen, dass die eben Dinge da gären und entstehen, die sonst nicht gegärt und entstanden hätten und entstanden wären. Wir haben im letzten Jahr, ich glaube, irgendwo zwischen 40 und 50 Staats- und Regierungschefs gehabt, an die 200 Minister, 40 Vier-Sterne-Generäle, die Geheimdienstchefs aus 60 Ländern, so ein paar bekannte Namen wie Joe Biden, Macron, Zuckerberg, Wir haben eigentlich jeden, der auf dem absoluten Weltniveau etwas zu sagen hat. Und wir sind anders als andere große Veranstaltungen. Wir sind keine Show. Wir müssen mit den Leuten nicht angehen. Wir wollen einfach die Leute da haben, die gut sind und die was zu sagen haben, die Entscheidungen treffen. Wir sind auch anders als andere, weil wir laden auch die bösen Jungs ein. und haben überhaupt kein Problem damit, auch Nordkoreaner, Iraner und andere einzuladen, weil wir der Meinung sind, es gibt nichts Besseres als miteinander reden. Alle anderen Alternativen sind nicht so gut wie miteinander reden. Wir werden oft kritisiert, dass wir dann Evil Regimes eine Bühne bieten. Das mag man so sehen, aber das ist extrem kurzsichtig. Wenn man die Leute immer weiter in eine Ecke drängt und nicht mit ihnen redet und nicht konstant interagiert, dann hat man es auch nicht versucht. Und das ist eben das, was an Diplomatie Leute, glaube ich, häufig frustriert. Das ist ein langsames Geschäft, das ist ein mühsames Geschäft, das ist oft ein frustrierendes Geschäft. Aber wenn es dann mal klappt, ist es so belohnend wie sonst nichts. Und die Konferenz ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Für die, die es nicht wissen, also wenn man dann sagt, wir haben ungefähr 500 Teilnehmer, also das sind super VIPs, an denen hängen dann noch 300, wie wir es nennen, Beobachter, also Botschafter oder untergeordnete Minister dran. An denen hängen ein paar tausend Delegates dran, also ein Joe Biden oder ein Benjamin Netanyahu, die kommen halt mit knapp 1000 Leuten. Ein Riesenaufwand. Wir haben selbst knapp 1000 Mitarbeiter, die sich um alles kümmern. Wir werden dankenswerterweise von der Polizei gut beschützt. Da sind immer so zwischen, ich glaube, 4.000 und 6.000 Polizisten im Einsatz. Und wenn man alles zusammenzählt, dann ist es eine Veranstaltung, die knapp 30.000, 40.000 Leute betrifft. Wir haben in diesem Jahr eine Fernsehreichweite gehabt von über 600 Millionen bestätigten Zuschauern, also nicht theoretischer Reichweite, sondern haben 600 Millionen Leute zugeschaut. Wir haben über 4 Tage überall auf der Welt den Twitter-Trend gesetzt. Der Titel der letzten Konferenz, Westlessness, also dieses Gefühl, dass der Westen immer weniger westlich wird und insgesamt leider Gottes die Welt immer weniger westlich, war über Wochen und Monate das Trending Topic. Und wäre dann die Pandemie nicht gekommen, dann wäre das sicherlich noch länger der bezeichnete Begriff der politischen Diskussion gewesen. Wir haben über die letzten 60 Jahre, so lange gibt es uns schon, grandios wichtige Reden bei uns gehabt. Gauks Rede und Ruf zur stärkeren deutschen Verantwortung ist vielen sicherlich ein Begriff, den ersten Handschlag zwischen Kosovo und Serbien, Austausch der Ratifikationsurkunden für das START-Abkommen, der Reset zwischen Russland und den USA, Hillary Clinton und Lavrov, gut, der hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber auch das war bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Bill Gates, große Warnung vor einer Pandemie, 2017 war bei uns auf der Konferenz. Putins berühmte 2007 Rede, wo er gesagt hat, der Westen treibt uns in der Ecke und ganz ehrlich, wir lassen uns das nicht mehr lang gefallen. Wenn man sich heutzutage seine Rede anguckt, ist es fast alles von dem passiert, was er in München auf der Bühne gesagt hat. Und deswegen unser Appell, nehmt das ernst, was da auf der Bühne gesagt wird. Nicht, weil wir die Münchner Sicherheitskonferenz sind, sondern weil das wirklich wichtige Themen sind. Einschalten lohnt sich, reinlesen lohnt sich. Wir machen viele Reports, viele Zusammenfassungen. Wir finden, wir haben eine ganz coole Website und wir haben definitiv ein ziemlich cooles Social Media Team. Ihr findet uns überall, nur nicht bei Clubhouse und sogar bei Gin & Talk. Schaut einfach rein. Wir freuen uns und wir sind auch tatsächlich immer offen für Vorschläge, Ideen, Anfragen. Wie gesagt, ein sehr open-minded Team, das sich auf euren Kontakt freut.
Perfekter Aufruf zum Schluss am 19. Februar. Darf man dann auch mal quasi noch mehr hinter die Kulissen schauen, vielleicht als sonst üblich für den Otto-Normalverbraucher, nämlich wenn ihr diese Fernsehsendung macht. Ich merke schon, wir müssen dieses Gespräch auf jeden Fall fortführen. Und danke dir, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast.
Eins meiner coolsten Interviews nicht wegen den Dingen, die ich gesagt habe, sondern weil ich dazu einen Gin Tonic trinken durfte. Und das noch in der Arbeitszeit. Ich danke dir vielmals und komm gern jederzeit zurück.
Vielen Dank.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.